Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Beim Treffen der Vertreter der Länder und des Bundes heute wird es in einem Punkt relativ sicher keine echte Einigung geben, nämlich was die Öffnung der Schulen angeht. Da sagen nämlich die einen, die Schulen müssten so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, und die anderen sagen, das sei nicht möglich wegen der unverändert hohen Infektionszahlen. Beide geben aber immer direkt oder mindestens indirekt zu, der digitale Unterricht in Deutschland, der funktioniert nicht besonders gut. Das zumindest sagt Marina Weißband auch. Sie ist Leiterin des Aula-Projekts beim Verein Politik Digital. Bei dem Projekt geht es um digitale Partizipation in der Schule. Sie ist Diplompsychologin, war mal politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und engagiert sich heute unter anderem auch bei den Grünen. Schönen guten Morgen, Frau Weißband.
Schönen guten Morgen.
Ich erinnere mich noch am Beginn des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr. Da hatte ich eine bildungsnahe Berührung. Habe mit zwei Lehrerinnen gesprochen, rein privat, Nachbarschaft. Die eine hat gesagt, dass sie jetzt Hausaufgaben per E-Mails verschickt und war hoch aufgeregt. Und die andere hatte zum ersten Mal in ihrem Leben Skype auf dem Computer installiert, um mal auszuprobieren, ob Frontalunterricht auch übers Internet funktioniert. Das war vor 9 Monaten. Sind wir jetzt weiter inzwischen?
Ich fürchte, wir sind nicht wirklich weiter, weil die wunderbaren Dinge, die LehrerInnen sich angeeignet haben im Unterricht und an Unterrichtskonzepten, die sie weiterentwickelt haben als Schule in Vorbereitung auf weitere Lockdowns, teilweise individuell, die dürfen jetzt oft gar nicht zum Einsatz kommen. Und das Ganze wurde nicht in die Fläche getragen. Das heißt, die meisten Schulen sind eben kein Stück besser vorbereitet als damals. Hier haben wir massiv geschlafen, dass wir heute wieder in der Situation sind, dass wir Familien gegeneinander ausspielen. Die einen, die sagen, bei diesen Infektionszahlen ist es aktiv gefährlich, Kinder in die Schule zu schicken. Und die anderen, die ebenso verständlich sagen, aber ich kann einfach mein Kind nicht zu Hause betreuen. Es hat kein eigenes Zimmer oder hat kein eigenes Gerät. Und anstatt hier Kompromisslösungen zu schaffen, anstatt hier durch Vernetzung und Kreativität und Pragmatismus, haben wir leider wieder eine unvorbereitete Situation.
Das heißt aber auch gerade das, was Sie zuletzt gesagt haben, digitaler Unterricht muss nicht bedeuten, alle sitzen immer zu Hause.
Um Gottes Willen. Ich hoffe, dass digitaler Unterricht das niemals bedeuten wird. Das können die meisten Familien natürlich auch gar nicht leisten. Das, was wir mit gutem digitalem Unterricht für die Zukunft meinen, ist ja auch was ganz anderes als Corona-Not-Distanzunterricht. Ja, auch gute digitalisierte Bildung funktioniert immer noch über Präsenz. Aber was wir jetzt brauchen, sind Lösungen, über die diese Distanz funktionieren kann. Das bedeutet aber, dass wir dezentrale Möglichkeiten für Lernräume, für Betreuung und für Geräte schaffen und dass wir Unterrichtskonzepte verbreiten, mit denen das funktionieren kann. Und das ist niemals einfach nur, ich halte irgendwie Unterricht und das wird per Skype übertragen. Das ist das Schlechteste aus beiden Welten.
Und was wäre das Beste aus beiden Welten?
Das Beste aus beiden Welten wäre zum Beispiel, wenn ich so eine Art digitale Fishbowl habe. Das heißt, ich habe ein paar Kinder in der Präsenz in meiner Klasse und die anderen sitzen zu Hause und verfolgen den Unterricht und haben aber andere Aufgaben wie Recherche. Oder ich habe kleine Lerngruppen, bei denen vielleicht ein Teil in die Präsenz geht und ein Teil in Hotels oder Bibliotheken oder Universitäten dezentral von studentischen Hilfskräften betreut und begleitet wird, die arbeiten zusammen an einem Projekt und tauschen sich aus. Oder ich habe Lernprodukte, die ich erzeuge, also zum Beispiel irgendwie vollziehe den Gammelprozess einer Banane chemisch nach und mache dazu ein Video oder eine Präsentation oder irgendeine Form von Lernprodukt und hilft deinen MitschülerInnen darüber zu lernen. Aber was das braucht, ist eben die Verbreitung der sehr guten Hybridunterrichtskonzepte, die es schon gibt. Das könnte die Politik leisten. Und natürlich eben diese dezentralen Räume und Hilfskräfte, die bei der Betreuung helfen und die die Familien entlasten, die das selber gar nicht leisten können.
Das ist ein interessanter Punkt. Sie haben dazu schon einiges gesagt. Es gibt nämlich, da haben wir gestern hier im Deutschlandfunk Kultur drüber geredet, mit einer Psychologin vom Deutschen Jugendinstitut. Es gibt eine neue Studie, die da gemacht hat, die halt doch gezeigt hat, bezieht sich auf den ersten Lockdown im vergangenen Jahr, da wurden Schülerinnen und Schüler befragt, auch Eltern zum Teil, dass einige, bei weitem nicht alle, aber einige gar kein Problem damit hatten, dass ihnen das Lernen schwerer fiel, sondern sie hatten ein Problem mit dem Mangel an sozialen Kontakten, wirklich auch Einsamkeitsgefühle und ähnliches. Das heißt, sie sagen, man kann ja zum Beispiel am Computer sitzen, aber weder in der Schule noch zu Hause. Und es gibt auch noch andere Lösungen, damit eben dieses Soziale nicht untergeht.
Genau, kleine Lerntandems zum Beispiel, bei denen ich immer mit einer festen Gruppe aus 6 Kindern lerne, sind ja epidemiologisch viel unproblematischer als so ein schlecht belüfteter Klassenraum mit 30 Kindern. Das heißt, hier gilt es tatsächlich, sich mit der Kommune zu vernetzen und kreativere Lösungen zu finden. Und wir haben tatsächlich sehr viele SchülerInnen, die unter diesen Umständen sehr viel besser lernen, als wenn sie in einen Klassenraum um 8 Uhr morgens zu voller Konzentration gezwungen werden.
Aber das Interessante ist, dass ich immer noch den Eindruck habe, es traut sich kaum noch eine Politikerin zu sagen, wir brauchen es gar nicht. Aber wenn darüber geredet wird, heißt es immer noch, naja, wir brauchen in den Schulen schnelle Internetanschlüsse, gute Hardware, vernünftige Software. Was als Grundvoraussetzung natürlich auch relativ unverzichtbar ist. Aber es reicht ja nicht. Nervt Sie das nicht auch manchmal, dass alle dann nicht darüber hinausdenken und glauben, wenn die Internetleitung schnell ist, dann ist halt der Lehrer auch virtuell schnell zu Hause beim Schüler und dann reicht das?
Das nervt mich schon. Also das ist diese Fokussierung auf Geräte, was einfach daran liegt, dass die leichter zu finanzieren sind. Ne? Da mache ich so einen Topf für den Digitalpakt und dann habe ich was für Digitalisierung getan. In Wirklichkeit ist es damit natürlich nicht getan. Das ist eine Personalfrage. Digitalisierung ist Beziehungsarbeit. Das heißt, ich muss investieren in Personal, ich muss investieren in eine stetige Fortbildung von LehrerInnen und ich muss investieren in die Entwicklung neuer, innovativer Unterrichtskonzepte.
Ganz am Anfang der Pandemie haben viele Menschen über verschiedene Bereiche unserer Gesellschaft gesagt, so schrecklich dieses Virus ist, es kann auch eine Chance sein für Entwicklungen. Und da haben auch am Anfang manche gesagt, es könnte eben auch die Digitalisierung des Bildungswesens beschleunigen. Glauben Sie das inzwischen noch?
Ich glaube, dass LehrerInnen Tools kennenlernen, ist schon mal eine super Entwicklung. Aber ganz ehrlich, die Veränderung im Bildungssystem, das immer noch aufs Industriezeitalter ausgelegt ist, ist im Informationszeitalter längst überfällig. Und die Schulen, die am besten durch die Pandemie kommen, sind die Schulen, die in dieser Veränderung schon am weitesten sind. Die mehr selbstständigen, schülerzentrierten, dezentralen, vernetzten Unterricht haben.
Die Diplompsychologin und Expertin für digitale Bildung und Partizipation Marina Weißband im Deutschlandfunk Kultur. Frau Weißband, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, sehr schönen Tag.
Ihnen auch.